Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Daumen rauf oder Daumen runter. Wie war das Jahr 2018 im Rückblick für Sie? Wir drücken nochmal auf die Rückspultaste von Axel Hacke, der über den Anstand in schwierigen Zeiten geschrieben hat, bis zu Thomas Middelhoff, der als Topmanager ganz oben und im Gefängnis ganz unten war.
Und der mich begrüßte mit den Worten: Ich habe immer alle prominenten Fälle hier in Hamburg. Neben Ihnen habe ich auch den Chef der Hells Angels.
Okay.
Das hat mich doch sehr beeindruckt, ja, auf welchem Niveau ich mich jetzt so bewege.
Gesprächsausschnitte aus SWRs Leute. Vom weißen Neger Wunderbar bis zum kleinen Erziehungsberater Axel Hacke ist seit vielen Jahren ein erfolgreicher Schriftsteller und Kolumnist im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Das Thema Anstand hat ihn so umgetrieben, dass er dem ein ganzes Buch gewidmet hat. Er war damit zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim. In Zeiten der sogenannten sozialen Netzwerke kommen Beschimpfungen regelmäßig vor. Da ist eine Formulierung wie "Sie niveauloser Penner" fast unter höflicher Anrede zu verbuchen. Passierte auch in der Sendung.
So reden die Leute heute, so schreiben sie ja auch im Internet. Man muss ja nur mal in die Kommentarspalten unter Artikel gehen, die zu aktuellen Themen sind. Da ist man ja sofort bei Beleidigungen, Beschimpfungen, Verwünschungen. Da gibt's ja gar keinen Anlass mehr. Das geht ja sofort los.
Wie verhalten Sie sich bei solchen Mails?
Naja, ich antworte schon noch einmal. Also grundsätzlich antworte ich nur, wenn jemand unter seinem richtigen Namen schreibt, wenn jemand unter einem Pseudonym, wie das ja im Internet oft ist, dann schreibe ich ihm, dass ich erstmal wissen möchte, wie er richtig heißt, weil er weiß ja auch, wie ich heiße. Ansonsten schreibe ich zurück, warum eigentlich? Ich frage einfach mal, warum sie eigentlich mir in einem solchen Ton schreiben, und da kriege ich dann in der Regel keine Antwort mehr.
Okay, es gibt ja eine Politikerin der Grünen, Renate Künast, die, was ich sehr spannend fand, Folgendes gemacht hat: Die hat sich diese ganzen Beleidigungsgeschichten, also die übelsten davon, zusammengestellt und hat diese Leute dann aufgesucht.
Ja, das fand ich total interessant, weil die stand dann bei denen vor der Tür und hat geklingelt, und da hatte man so das Gefühl, die Leute hatten sich überhaupt nicht vorstellen können, dass es die eigentlich gibt oder dass sie irgendwie eine Reaktion darauf zeigen könnte, auf das, was sie schreiben. Das ist ja das Phänomen, dass die Menschen sich mit dem, was sie da rauskotzen, anders kann man es ja nicht nennen im Internet, sich gar nicht vorstellen, dass sie damit tatsächlich einen realen Menschen auch treffen, und sie müssen sich ja mit dessen Reaktion auch nicht auseinandersetzen. Das ist ja der Punkt. Sie kriegen ja dann oft nichts zurück. Und das ist schon, das macht die Sache schwierig.
Was diese Sache angeht, hat der britische Historiker Ash recht, der gesagt hat, das Internet ist die größte Kloake der Menschheit.
Ich halte nichts von solchen allgemeinen Verwünschungen des Internets. Da ist natürlich was dran, das stimmt teilweise auch. Auf der anderen Seite ist das Internet ja ungeheuer bereichernd. Es gibt ja auch eine Menge sehr intelligente, vernünftige Leute, die sich da austauschen. Es verschafft uns Zugang zu einem Wissen, das wir früher nicht hatten. Also im Grunde finde ich das Internet großartig. Aber es ist natürlich was vollkommen Neues für uns. Auch die sozialen Medien sind etwas vollkommen Neues für uns. Und da setzt wieder so ein Zivilisierungsprozess ein, der zur Geschichte der Menschheit einfach dazugehört.
Thomas Middelhoff war Vorstandsvorsitzender bei Bertelsmann und Arcandor. Er war ganz oben als Topmanager und ganz unten im Gefängnis. Verurteilt wegen Untreue und Steuerhinterziehung. 2 Jahre saß er im Gefängnis. Er war zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim. Da war er seit 2 Monaten auf Bewährung frei.
Die Bewährungsauflagen sind vom Zeitraum her 4 Jahre. Ansonsten Kooperation mit dem Bewährungshelfer. Und das ist ein Herr in Hamburg, bei dem ich dann schon meinen ersten Termin hatte und der mich begrüßte mit den Worten: Ich habe immer alle prominenten Fälle hier in Hamburg. Neben Ihnen habe ich auch den Chef der Hells Angels.
Okay.
Das hat mich doch sehr beeindruckt, ja, auf welchem Niveau ich mich jetzt so bewege.
Da spielen Sie jetzt in Ihrer ganz eigenen Liga. Abgesehen davon, dass Sie sich irgendwie regelmäßig bei dem melden müssen, gibt es sonst noch vom Gericht aus irgendwelche Vorgaben?
Nein, der Bewährungshelfer entscheidet über die Ausgestaltung. Er hält den Kontakt zum Gericht, ja, in Kopie an die Staatsanwaltschaft. Ich könnte jetzt aber auch zum Beispiel sagen, ich gehe ins Ausland. Dann würde er die Bewährungshilfe telefonisch erledigen. Das sind im Kern die Auflagen.
Juristisch ist für Sie alles ausgestanden oder kommen da noch neue Verfahren auf Sie zu?
Also bei der deutschen Justiz, meine Erfahrung, weiß man nie so ganz genau. Allerdings es sind keine Ermittlungsverfahren Gott sei Dank mehr anhängig. Das letzte ist eingestellt worden 2-3 Tage vor Weihnachten. Das war im steuerlichen Bereich. Und jetzt hätte man eigentlich nur noch den zivilrechtlichen Bereich. Da gibt es wechselseitige Schadensersatzansprüche. Natürlich muss ich prüfen, ob ich eine Klage einreiche gegen das Land Nordrhein-Westfalen, weil mir durch die Bedingungen der Untersuchungshaft ja eine Krankheit zugefügt worden ist.
Autoimmunkrankheit.
Eine Autoimmunerkrankung, das wäre also eine Amtsträgerhaftung. Und das andere ist eben, ich habe noch Ansprüche verschiedenen Parteien gegenüber, die müsste ich wahrscheinlich auch auf dem Gerichtswege geltend machen.
Was diese finanziellen Ansprüche letztlich auf beiden Seiten angeht, sind da ja oder werden da ja astronomische Summen gehandelt. Ich habe in Vorbereitung der Sendung irgendwo gelesen, die Gesamtsumme, die Ihre Gläubiger von Ihnen wollen, bilanziert sich auf 400 Millionen Euro. Stimmt das?
Das ist korrekt. Und von den 400 Millionen, wenn Sie das jetzt aufbrechen, ja, sind knapp 300 Millionen allein von dem Insolvenzverwalter der Arcando AG im Zusammenhang mit Entscheidungen, die ich als Aufsichtsrats- oder Vorstandsvorsitzender dort getroffen habe. Diese Summe ist eigentlich abgedeckt durch die Directors- und Officers-Versicherung, sodass also diese Wahnsinnssumme ja relativ schnell verkleinert.
Die Mutter, eine berühmte Schauspielerin der DDR, Inge Keller. Der Vater, Karl Eduard von Schnitzler, Chefkommentator des DDR-Fernsehens. Und die Tochter, Barbara Schnitzler, wurde zu einer der besten deutschen Theaterschauspielerinnen. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim sprach sie über das Verhältnis zu ihrem Vater.
Zum Schluss war ich sehr oft bei ihm. Er war sehr, sehr krank und war halt oft im Krankenhaus. Und er ist auch in meinen Armen sozusagen gestorben am 20. September 2001.
Das heißt, es war ein emotional funktionierendes
Verhältnis? Nein, das war es nicht. Es war ein distanzierteres Vater-Tochter-Verhältnis, weil mein Vater ist von uns weggegangen, sage ich mal, oder die Ehe ist auseinandergegangen 1959, da war ich 6 Jahre alt. Und dann war er ein Wochenendvater für mich. Ja. Zweimal waren wir zusammen im Urlaub, das war immer sehr schön. Und diese Wochenenden habe ich immer sehr genossen, weil es so total ganz anders war als bei meiner Mutter, wo sehr viel Rücksicht immer genommen wurde auf die Künstlerin, auf die Vorstellungen abends und immer alles in Ruhe gehalten werden musste. Und bei meinem Vater war sonnabends stand die Tür offen und da kam wirklich, wer wollte. Also man mitunter 10, 12 Leute da und der hatte immer Riesentöpfe Suppe gekocht. Und es war einfach lustig.
Wie alt waren Sie, als Sie mitbekommen haben, dass Ihr Vater der meist gehasste Mann der DDR war?
Das habe ich eigentlich von klein auf mitbekommen. Also im Kindergarten glaube ich noch nicht. Also jedenfalls nicht bewusst, richtig bewusst in der ersten Klasse, in meinen ersten Schulwochen, als ich da wochenlang verprügelt wurde von den Mitschülern und keine Erklärung dafür hatte. Und mich auch wunderte, also was heißt wunderte? Ja gut, ich wunderte mich, dass die Klassenlehrerin am Fenster stand und zuguckte und nicht eingegriffen hat.
Verwundert jetzt von außen betrachtet ein bisschen, weil Ihr Vater war ja damals ein sehr, sehr mächtiger Mann in der DDR.
Es gab auch sowohl am Radio auch als am Fernsehen Knöpfe, die konnte man ausschalten. Also es gab keine Pflicht, ihn zu hören oder zu sehen, es sei denn, man war in der Parteigruppe und brauchte das für die Argumentation, für die dann immer an jedem Dienstag stattfindenden Parteiversammlungen in der gesamten DDR. Also die Parteisekretäre, die mussten ihn sich schon ansehen. Aber ich sage mal, Otto Normalverbraucher konnte auch ausschalten oder, was ja auch meistens getan wurde, umschalten.
Der Bocuse-Dor gilt als der härteste Kochwettbewerb der Welt. Lea Linster, luxemburgische Sterneköchin, hat ihn gewonnen. Sie ist seit 32 Jahren Sterneköchin. Sie sorgt aber auch für Notfälle vor, wenn man nicht viel da ist, wie vielleicht zwischen den Jahren. Lea Linster hat verraten, was sie aus Butter, Mehl, Zucker und ein paar alten, verschrumpelten Äpfeln macht.
Kannst du dir wunderbare Pfannkuchen machen mit diesen Äpfeln drin? Die sind ja schon ein bisschen geschrumpelt, sind schon vorgegart. Die bleiben nicht so hart. Übrigens, wenn Äpfel schön schrumpeln, ist ein gutes Zeichen, denn das sind keine Botox-Äpfel. Die sind echt. Und dann kann man sich einen Kuchen backen. Manchmal backe ich mir auch, das habe ich sehr gerne, also wenn ich sowas im Kühlschrank habe, mache ich mir sowas. Und wenn es nur zum Schlecken ist. Wenn man ein bisschen Fantasie hat, kann man mit dem, was man im Kühlschrank hat, wunderbare Sachen machen. Und dann ist man auch erstaunt, dass man mit so wenig sowas Gutes machen kann. Hier bei den Schwaben ist das ja sehr beliebt, denke ich, ne?
Ja, kreativ zu
sein. Ich könnte einen Schwaben damit verführen.
Ganz bestimmt, bin ich mir sicher. Sie kochen wahrscheinlich auch dann gar nicht nach Rezept, oder? Sie lassen sich da leiten?
Dann nicht. Ja. Dann geht's nicht. Aber ich weiß, die Sachen abzurufen, gell? Ich weiß genau, aha, ich habe die und die Produkte, dann weiß ich ungefähr, welche Rezepte und was man damit machen kann und das Rezept plus minus so und dann auch etwas durch was anderes ersetzen, was sehr wichtig ist, wenn man nach Rezept kocht und etwas fehlt. Nicht deswegen das Rezept nicht machen, außer beim Rinderfilet fehlt dir das Rinderfilet, dann kannst du das nicht...
Wenn das Grundstück fehlt.
Wenn das Grundstück fehlt, geht nicht. Aber ansonsten kann man so richtig schön was ersetzen. Nachher ist man so froh, über, dass man das gemacht hat, dass man es fast noch besser findet als das Original. Und da lasse ich auch in meinen Rezepten immer den Leuten Freiraum. Das ist wichtig.
Ja, was ist das Neueste, was Sie gerade kreiert haben vielleicht?
Im Augenblick arbeite ich sehr an meinen Madeleines noch weiter, weil ich habe ja meine Madeleines, die mache ich schon seit über 30 Jahren, aber da versuche ich jetzt andere Geschmäcker reinzubringen. Da gibt es jetzt so eins mit Schokolade.
Und ich habe gelesen, es gibt das Geheimnis Ihrer Beule. Sie haben eine ganz besondere Beule in den Madeleines. Ja. Wie kriegen Sie die Beule rein?
Die muss sein. Also wenn die Beule nicht richtig da steht, dann geht das gar nicht. Also es ist wie die Luft da reingeht. Also original macht man Backpulver rein, dann kommt diese Beule einfacher. Aber es ist durch die Form, weil in der Mitte mehr Teig ist als außen, dann backt das schon außen und der Teig sucht sich einen Freiraum und da geht er nach oben. Und wenn die Beule schön steht, dann ist sie perfekt.
Die Deutsche Eiche ist einer der homosexuellen Treffpunkte in München. Dietmar Holzapfel leitet das Lokal seit 25 Jahren. In SWRs Leute im Gespräch mit Wolfgang Heim hat er davon berichtet, wie er seine Homosexualität verborgen hat.
Ich habe da mit niemandem drüber geredet. Ja. Und ich war in vielen Vereinen, nicht nur im Schwimmverein, auch im Tennisverein. Man hat überall die besten Freunde gehabt und hat sich trotzdem nicht getraut, darüber zu reden.
Haben Sie versucht, sich selbst in die andere, in die Hetero-Richtung zu zwingen?
Das hat sich von sich aus auch ergeben, weil sich Mädchen in mich verliebt haben. Aha. Und wir haben es probiert und ich habe dann auch immer ehrlich gesagt gehofft, dass das vorbeigeht, dass das eine Sache der Pubertät ist und dass ich letztendlich heterosexuell werde.
Ja. War aber nicht so.
Es war nicht so, nein.
Wann hatten Sie Ihr Coming Out? Wie alt mussten Sie werden, bevor
21.
Sie der Welt sagen?
21. Ich war dann schon in München. Also, dass ich das überhaupt überlebt habe, muss ich sagen, als Jugendlicher denkt man sehr häufig an Selbstmord. Also ich war sehr depressiv, habe immer gesagt, okay, das Konzert mache ich jetzt noch, ich habe Klavier gespielt oder ich mache die und die Angelegenheit noch und dann hörst du auf. Und als ich dann zum Glück nach München kam, da war es ganz anders. Als Schwimmer hast du so ein Kreuz und so eine Hüfte, war es natürlich sehr begehrt. Und
das Klima war auch ein Stück liberaler.
Genau, vermutlich. Es gab auf einmal so viele, die so denken und fühlen wie man selber. Und dann habe ich sehr, sehr schnell den Sepp kennengelernt, meinen Partner, den ich übrigens auch immer hier eigentlich als Wirt mit erwähnen muss, weil ohne ihn gäbe es die Deutsche Eiche auch nicht.
Und Sie sind jetzt mit ihm verpartnert und verheiratet? Nee,
verheiratet. Okay. Wir sind 40 Jahre schon zusammen, leben auch seit 40 Jahren zusammen.
Okay.
Und als diese Sicherheit da war, da habe ich gewusst, okay, jetzt falle ich nicht ins Bodenlose, wenn ich meiner Mutter reinen Wein einschenke. Bin dann nach Ingolstadt gefahren und habe dann gesagt, du Mama, ich muss mit dir was Wichtiges bereden. Und dann sagt sie zu mir, Junge, musst du heiraten? Also sie war voll drauf.
Musst du heiraten?
Ja, sie hat gemeint, ich hätte ein Kind gemacht, weil sie gar nicht gedacht hat, dass ich schwul bin.
Das heißt, Sie haben es ihr dann nicht mündlich mitgeteilt, sondern haben ihr einen Brief geschrieben?
Ja, ich habe dann gesagt, du, das ist ganz anders, ich schreibe dir das lieber.
Was haben Sie geschrieben?
Ja, so wie es ist, dass ich eben homosexuell bin und dass ich hoffe, dass sie das versteht und annimmt. Und sie hat dann ganz lieb zurückgeschrieben und du bleibst doch mein Sohn und so. Okay. Aber schade, dass ich keine Enkelkinder kriege. Das war für sie ein Problem.
Kann man ja nachvollziehen.
Zum Glück habe ich aber noch eine kleine Schwester, die hat das alles nachgeholt.
Monomer Türk nennt sich Bülent Ceylan, sein Vater türkischer Moslem, seine Mutter katholische Deutsche. Seit 20 Jahren steht Bülent Ceylan erfolgreich auf der Bühne. Er füllt Stadien und seine Fernsehshows sind Quotenbringer. Bei SWR1 Leute live war er im Februar auf dem Stuttgarter Fernsehturm und erzählte, dass er zu den Schwaben ein besonderes Verhältnis hat.
Ich bin auch sehr gern dort. Also die Leute sagen immer, oh, ein Kurpfälzer überlebt hier. Ja, ich überlebe sehr gerne hier, weil ich mag die Menschen. Weil die sagen zwar immer, Türkle kommt, das Türkle kommt. Ne? Da denke ich immer, hey, ich bin doch 1,81, wieso Türkle? Ja.
Du hast eben noch einen Satz gesagt, wir schaffen das. Dein Programm, oh ja. Das neue Programm, ist ja auch politischer geworden. Mhm. Verfolgst du das gerade in Sachen GroKo, diese ganzen Anstrengungen?
Ich muss das aber kurz erklären. Also GroKo war ja, ist sozusagen der Stillstand, wie bei, in Amerika war dieser Shutdown, und ich habe das dann verglichen mit der GroKo. Aber das ist ja jetzt auf einem besseren Weg alles. Wobei, mal gucken, wo das alles hinführt. Aber das passt ganz gut zu meinem neuen Programm, weil da geht es auch um die Angela Merkel, weil ich offenbare mich, erzähle über meinen deutschen Opa. Ich habe ja eine deutsche Mama und einen deutschen Opa gehabt. Und das sind schöne Anekdoten aus der Kindheit. Und das Witzige an der ganzen Geschichte, was wirklich die Wahrheit ist, und ich habe es nie erzählt so richtig, weil ich gesagt habe, ja, die denken, das ist bestimmt ein Witz, aber es ist wirklich die Wahrheit. Mein Opa hieß Heinrich Merkel. Jetzt gucken schon alle. Ja, meine Mutter ist eine geborene Raute, also Merkel. So, und dann erzähle ich das und dann sage, hey, stell dir mal vor, die Angler, Tante, oder die Angler wären wirklich meine Tante und ich würde mit der Weihnachten feiern. Wie würde das aussehen? Ne? Und dann sieht dann so, jo, hier Türk, oder was wird sie sagen? Büli, Robbenbüli, hier Schweinefleisch, Gänsefleisch, Nutzer, Kartoffelsalat. Und ich dann so, Tante Angler, wir sollen das alles essen. Wir schaffen das. Ne? Also das ist so, wo man dann... So die Situation, es wird dann so absurd und er vergleicht meinen deutschen Opa mit der Angela Merkel und eigentlich haben sie nur eigentlich eine Sache gemeinsam gehabt, die haben, mein Opa hat sehr selten gelacht und die Angela Merkel, also die lacht ja höchstens, wenn Deutschland Fußballweltmeister wird oder Horst Seehofer mit Rücktritt droht, aber dann ist...
Ne. Hast du aus dem neuen Kabinett schon Figuren drauf?
Aus dem neuen Kabinett, das mache ich ja, das habe ich ja, habe ich mich ja distanziert. Also wen ich jetzt imitiere in meinem neuen Programm, ist eher, dann, dass ich Erdogan mache, Putin mit seinem russischen Akzent, weil ich ja selber Russisch auch gehabt habe.
Bülent Ceylan bei SWR1 Leute live auf dem Stuttgarter Fernsehturm. Die ganze Sendung auch als Video über swr1.de. Terror, Ihr Urteil ist gleichzeitig Fernsehfilm und Theaterstück, bei dem das Publikum entscheidet. Und zwar über Schuld und Unschuld eines Kampfpiloten. Hintergrund, ein Terrorist kapert eine Lufthansa-Maschine und zwingt die Piloten, Kurs auf die vollbesetzte Allianz-Arena zu nehmen. Gegen den Befehl seiner Vorgesetzten schießt ein Kampfpilot der Luftwaffe das Flugzeug ab. Alle 160 Passagiere sterben. Schuldig? Oder unschuldig? Ferdinand von Schirach ist Strafverteidiger und Schriftsteller. Wie urteilt er in seinem Gedankenexperiment? Das hat er in SWR1 Leute am 6. März erzählt.
Ich bin der Ansicht, dass der Pilot verurteilt werden muss. Denn letztlich geht es um eine Grundfrage des Rechts oder eine Grundfrage der Moral. Also wollen wir wenige unschuldige Menschen opfern, um viele Unschuldige zu retten? Oder ist das Opfern von Unschuldigen in jedem Fall falsch? Das ist so die Kardinalfrage dieser Sache. Aber tatsächlich glaube ich, dass es überhaupt nicht so sehr darauf ankommt, wie die Abstimmung ausfällt, sondern dass wir uns über die Abstimmung unterhalten und dass wir uns überhaupt über diese Frage unterhalten. Denn die Diskussion darüber, wer wir sind und wie unser Staat funktioniert und welche Werte unser Staat hat, machen die Verfassung lebendig. Und dieses Lebendigsein der Verfassung kann in einem Theater passieren. Das ist das Interessante.
Auf Ihrer Internetseite gibt es ein Abstimmungsergebnis, was laufend aktualisiert wird. Jetzt liegt es bei mehr als 430.000 Schöffen. Und da hatten 61,5% für Freispruch plädiert. Ich hatte beim Zuschauen des Films den Eindruck, na, der Pilot ist jetzt auch einfach so sympathisch dargestellt. Wenn das ein anderer Typ gewesen wäre, hätten die Zuschauer vielleicht anders abgestimmt, oder?
Das kann gut sein. Der sah wirklich verdammt gut aus. Und Florian David Fitz ist so ein Tom Cruise-Typ in seiner Uniform. Und man findet ihn sehr sympathisch und mag ihn gerne. Aber das ist im Übrigen auch etwas, was es im täglichen Leben gibt. Es gibt sehr sympathische Angeklagte und sehr unsympathische Angeklagte. Und wenn beide das Gleiche tun, kann es durchaus sein, dass trotzdem unterschiedliche Urteile rauskommen. Wir sind Menschen, wir können uns dem nicht entziehen.
Hatten Sie es dadurch aber nicht schon zu sehr beeinflusst? Was meinen Sie im Nachhinein?
Ja, das lässt sich schwer sagen. Ich glaube, es ist ein bisschen so, dass man sehr viel leichter den Piloten freispricht, auch wenn er unsympathisch wäre. Das liegt einfach daran, dass wenige zu opfern, um viele zu retten, im Grunde genommen dem gesunden Menschenverstand entspricht. Jeder würde das spontan tun. Und die andere Idee, dass wir sozusagen die Würde eines Menschen über sein Leben stellen. Das ist eine sehr komplexe Idee, die in der Aufklärung entwickelt worden ist und die sehr viel Mut erfordert und auch viel Zeit, um darüber nachzudenken und bestimmt sehr viel schwieriger ist. Sie ist trotzdem richtig, aber mich überrascht das Ergebnis nicht sehr. Im Gegenteil, ich finde es ganz großartig, dass es immerhin 40% sind, die sich für die Würde eines Menschen entscheiden. Und man erlebt das in den Theaterstücken auch immer wieder, dass Leute reingehen und sagen, es ist ja vollkommen klar, der Pilot muss die Maschine abschießen. Und dann sehen sie das Stück und hören die Argumente der Staatsanwaltschaft und denken nach und kommen zu einem anderen Ergebnis. Und das ist wunderbar.
Wird ein Journalist einem Politiker nochmals so nah kommen? Auch die Frage wurde nach der Schulz-Story des Journalisten Markus Feldenkirchen über den Aufstieg und Fall von Martin Schulz gestellt. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim berichtete Markus Feldenkirchen, was er während der Recherche über Martin Schulz und die SPD gelernt hat.
Ich hätte mir persönlich nicht vorstellen können, dass der Versuch, Bundeskanzler zu werden, von der SPD so unprofessionell begleitet wird. Das lag in großen Teilen an Sigmar Gabriel, der einfach die Vorbereitung des Wahlkampfs im vergangenen Jahr nicht wirklich angegangen ist, weil er selber die ganze Zeit nicht wusste, ob er selber antritt. Und dann hat er gesagt, solange ich das nicht weiß, planen wir auch nichts. Und dann dachte ich mir auch, man trommelt wirklich einfach die besten Leute zusammen, wenn man das Ziel hat, das wichtigste Amt des Staates im Staate zu bekleiden. War aber nicht der Fall.
Und was, ohne da jetzt noch in alle Details zu gehen, was von außen überhaupt nicht ersichtlich war, nach dem Scheitern von Jamaika offenkundig nicht auf diese Situation vorbereitet gewesen zu sein und einen Plan B in der Tasche zu haben.
Das war so. Es gab keinen Plan B. Alle haben darauf gesetzt, nicht nur Martin Schulz, sondern auch der Rest in der Parteiführung, dass es schon klappen wird. Und über den für sie unwahrscheinlichen Fall hatten sie nicht nachgedacht, zumindest keinen klaren Plan B.
Dieser Martin Schulz, letztlich eine tragische Figur, der sich Frage von anderen in der Spitze der SPD jetzt auch verraten und verkauft fühlt?
Er sagt das anders, aber gewisse Individuen aus der SPD-Spitze, von denen fühlt er sich schon verraten. Und ich muss sagen, wenn man diese ganze Dramatik eines ganzen Jahres sieht und was dann auch in den letzten Monaten nochmal für paradoxe Dinge geschehen sind. Also ich glaube, etwas Vergleichbares hat es so verdichtet in einem Jahr noch nicht gegeben.
Nehmen wir zum Schluss der Sendung nochmal diese beiden Spitzenpolitiker, die auf unterschiedliche Art einen brutalen Absturz jetzt erlebt haben, Martin Schulz und Sigmar Gabriel. Mhm. Werden die 4 Jahre lang Hinterbänkler der SPD jetzt sein?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß es sowohl bei Gabriel nicht als auch bei Schulz nicht. Ich glaube, er wird versuchen, nochmal zu sehen, ob er in dem Bereich, in dem er sich besonders gut auskennt, deutsch-französische Beziehungen, Europapolitik, irgendwas Sinnvolles machen kann.
Der 30. Juli 2015 veränderte das Leben der österreichischen Stabhochspringerin Kira Grünberg komplett. Bei einem Trainingsunfall verletzte sie sich so schwer, dass sie seitdem querschnittgelähmt ist. Sie kämpfte sich zurück ins Leben. Sie hält Vorträge, gibt Seminare und engagiert sich politisch. Sie sitzt für die ÖVP im Nationalrat. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim hat sie im März darüber berichtet, wie das für sie war. Ein Empfinden von 100 auf 0 und wie sie damit umgeht.
Die Abhängigkeit von fremden Menschen, das war schon etwas, an was ich mich gewöhnen habe müssen, weil ich einfach überall um Hilfe fragen habe müssen und ich eigentlich gar nichts mehr selber machen können. Mhm. Und das irgendwie zu akzeptieren, das war, glaube ich, der schwerste Schritt in der Reha.
Da ist aber auch einiges passiert in diesen letzten 2,5 Jahren seit dem Unfall. Also was können Sie heute für Sachen, die Sie damals direkt nach dem Unfall nicht mal ansatzweise konnten?
Also ich kann mittlerweile wieder selber essen und mir selber die Zähne putzen. Ich habe auch gelernt, mich wieder selber zu schminken, selber die Fingernägel zu lackieren. Das war mir ganz was Wichtiges. Also als Frau ist es doch irgendwie sehr wichtig, wenn man das alles selber machen kann. Und ja, ich kann mal ein T-Shirt selber anziehen oder auch ein Pullover selber anziehen. Das sind so kleine Dinge, wo man froh ist, dass man alles schon erlernt hat. Und jetzt letzte Woche habe ich es auch geschafft, mir wieder selber die Haare zu föhnen. Das ist auch ein ganz so großer Schritt wieder gewesen, das selber zu machen. Das sind so die kleinen Dinge, die, okay, die mir im Alltag immer wieder froh machen.
Können Sie vom Rollstuhl ins Bett und vom Bett in Rollstuhl?
Noch nicht ganz. Also da bin ich schon seit einem Jahr jetzt dabei, mit meinem Physiotherapeuten das zu trainieren. Auf die Therapieliege schaffe ich es schon ganz gut, aber die ist ein bisschen härter und eben die Matratze im Bett ist doch etwas weicher und da tue ich mir schon noch ein bisschen schwer.
Ja, das heißt, Sie sind auf Hilfe angewiesen. Es gibt auf der einen Seite die Hilfe aus der Familie, von den Eltern vor allem. Sie haben aber auch Pflegekräfte, die zu Ihnen nach Hause kommen. Haben Sie festgestellt, dass Sie sich da schwerer tun, so eine Form von Hilfe anzunehmen?
Überhaupt nicht, weil ich habe ganz nette Mädels bei mir, also die sind sehr hilfsbereit und machen ihren Job auch gerne. Das ist mir ganz, ganz wichtig und ja, wir haben eigentlich immer sehr viel Spaß und es sind eigentlich fast alles Freundschaften entstanden. Es ist eigentlich gar nicht so das Pflegerverhältnis, sondern einfach Freunde, die mich unterstützen.
Tja, wie ist es mit den Verwandten, mit den Freunden, die Sie schon hatten? Hat sich für Sie im Verhältnis zu denen oder andersrum in deren Verhältnis zu Ihnen irgendwas verändert oder ist einfach alles gleich geblieben oder hat sich möglicherweise auch noch intensiviert, stabilisiert?
Also am Anfang war es natürlich, glaube ich, eine ganz große Umstellung, weil sie eben auch gesehen haben, dass sie jetzt mehr Hilfe braucht, aber heute ist es alles schon ganz normal. Also ich habe meinen Freundeskreis behalten, also es ist immer noch wie früher, auch die ganzen Sportlerkollegen halten immer noch zu mir und im Training also helfen sie mir bei dem einen oder anderen Handgriff und es ist schön, dass wir uns immer noch gegenseitig eben motivieren und unterstützen können. Mhm. Und ich bin echt sehr froh darüber, dass eben alle meine Freunde eben zu mir gehalten haben und einfach die Situation so nehmen, wie sie ist und mich einfach da in meinem Alltag unterstützen.
Können Sie, wenn Sie es ansprechen, Stab hochspringen sehen, ohne immer gleich an den einen Sprung zurückdenken zu müssen?
Ja, zum Glück. Also am Anfang war natürlich schon immer so mein Unfallsprung irgendwo noch im Gehirn gespeichert, aber mittlerweile kann ich sehr genießen, Stab hochspringen zuzuschauen und verfolge natürlich die ganzen Wettkämpfe immer noch weiterhin.
Johann Scherer ist der Sohn von Jan Philipp Remzmar. Bei diesem Namen denkt man automatisch an die dramatische Entführung Ende März 1996. Johann Scherer war damals 13 Jahre alt. Er hat das aufgeschrieben, worüber in der Familie nicht gesprochen wurde. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim hat er im April über unerwartete Lesereaktionen berichtet.
Ich hatte neulich eine Lesung und nach der Lesung kam ein älterer Herr zu mir und sagte: Sie erzählen das hier so locker, flockig, wie können Sie überhaupt lachen? Ich habe so eine Wut bekommen auf diese Entführer. Spüren Sie keinen Hass?
Aha, wie haben Sie geantwortet?
Ich dachte zuerst, er will mir an Kragen. Und dann habe ich gedacht, doch, natürlich. Aha. Natürlich. Und dann war er ganz beruhigt und da war wirklich dann so, ach, ein Glück, na okay. Gut.
Sie haben na diesen gut. Entführer beim Gerichtsverfahren, beim Prozess gesehen und erlebt. Der ist dann auch, ich glaube, zu 14,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden, ohne Sicherungsverwahrung, was nicht viele Leute bei einem hochkriminellen Berufsverbrecher verstanden haben.
Ja, versteht man nicht. Er hat ja auch noch mal ein bisschen noch ein paar Jahre mehr bekommen, weil er sich nicht gut benommen hat im Gefängnis. Aber da muss ich wirklich sagen, ich habe das große Glück, dass ich in meinem Beruf, in meinem Alltag so viel zu tun habe, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss.
Okay, trotzdem, wie haben Sie den vor Gericht erlebt?
Als
geschwätzig?
Also
aufgeblasen?
Ganz im Gegenteil. Also eine aufgeblasene Stille, würde ich mal sagen.
Aufgeblasene Stille. Ein Mann, der nicht allein unterwegs war. Es gab einen Bruder, der eine Rolle gespielt hat. Es gab einen anderen, der irgendwie viele Jahre später tot von einer Klippe, vermutlich noch lebend von einer Klippe in Portugal genau, geflogen ist und dann tot aufgefunden wurde. Was?
Ja, es ist alles finstere Gestalten und ich bin wirklich froh, dass ich darüber nicht weiter nachdenken muss. Andere Dinge zu tun.
Gab nie Phasen in Ihrem Leben, wo Sie diesen Gedanken anders nachgehängt sind?
Ich glaube, das gilt für viele Menschen. Es ist ja klar, wer dieses Verbrechen begangen hat. Ich glaube, solange es eine große Unklarheit gibt, solange, also auch im Fall Buback beispielsweise, da wird man vielleicht ein Getriebener, wenn es schlecht läuft. In unserem Fall.
Weil die Angehörigen nicht wissen, wer den Vater ermordet hat.
Richtig, genau.
Und in ihrem Fall ist es klar.
Ja, und man hat natürlich als Opfer das Bedürfnis, so viel Klarheit wie möglich zu kriegen. Warum, 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 wer?
Ja. Dieser Drach ist seit 4,5 Jahren frei. Interessiert es Sie, was aus dem geworden ist, was der heute macht, ob der möglicherweise versucht, an das Lösegeld, das zumindest partiell vielleicht noch da ist, ranzukommen?
Also ich weiß weder, wo er ist, noch was er macht, noch denke ich darüber nach, ob er noch Geld hat oder nicht. Es ist mir tatsächlich völlig egal.
Die ganze Sendung mit Johann Scherer auch jederzeit abrufbar als Audio und Video über swr1.de.
Eins gehört. SWR1.